Die Leidensgeschichte Jesu berührt unangenehm. Schmerzen, Sterben und Todeskampf machen Angst. Niemand setzt sich gerne damit auseinander. Die Theologin und Psychotherapeutin Monika Renz aber hat fast täglich damit zu tun. Als Leiterin der Psycho-Onkologie am Kantonsspital St. Gallen begleitet sie Menschen an der Schwelle zwischen Leben und Tod. Dabei erlebt sie, wie die Bilder von Karfreitag für Schwerkranke und Sterbende eine ganz neue Aktualität gewinnen. Lorenz Marti hat Monika Renz getroffen und mit ihr die nun folgende Perspektivensendung gestaltet. Der Klang des Sterbens.
Es ist kein schönes Bild. Jesus am Kreuz, sein Leiden und seine Schmerzen, seine Verzweiflung und seine Verlassenheit. Viele schauen lieber weg, was nur verständlich ist. Wie wirkt dieses Bild auf die Therapeutin und Seelsorgerin Monika Renz?
Das kommt auf die Lebenssituation drauf an. Wenn es mir gut geht, dann ist Jesus am Kreuz mir nicht so nahe. Es gibt aber Situationen, wo er mir aus dem Herzen spricht. In meinem Fall zum Beispiel, wenn ich infolge meiner Bandscheibenschäden große Schmerzen habe und in extremem Leid, so wie es unsere Patienten durchleben. Schmerzen, Krebs, Krankheit, dieses «Ich kann nicht mehr weiter». Also es gibt viele Situationen heute, wo Menschen im Kleinen Passion erleben. Und dann ist wirklich dieser Jesus am Kreuz der einzig erträgliche Gott, der einen nicht verhöhnt. Das sagen also auch Patienten. Es ist dann diese Ohnmacht, die einem gerade entspricht.
Die Ohnmacht Jesu gipfelt im Schrei mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Ein Schrei, der auf eine erschütternde Weise ausdrückt, was schwerkranke Menschen auch heute erleben. Verlassenheit.
Wenn ich jetzt Jesu Schrei im Speziellen vor Augen habe, dann finde ich zwei Momente wichtig. Das eine, auch Jesus, selbst Jesus hat Gottverlassenheit erfahren. Ich bin also in meiner Gottverlassenheit nicht so alleine. Der zweite Aspekt, wir wissen, dass dieser Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen, der Anfang von Psalm 22 ist. Es kann also auch sein, dass Jesus angesetzt hat, diesen Psalm zu beten. Er hat ihn sicherlich gekannt. Und so kann also wie beides anklingen in diesem Schrei, sowohl die Verlassenheit wie auch ein Ansatz zur Überwindung dieser Warum-Frage.
Die Warum-Frage bleibt aktuell. Sie stellt sich immer wieder neu, besonders in Not- und Krisensituationen.
Patienten stellen diese Frage natürlich und es ist wichtig, dass sie gestellt wird. Und mir kommt Romano Guardini in den Sinn. Ich sage das auch den Patienten, ein Theologe, der sagte, wenn ich sterbe, so wird Gott seine Fragen an mich richten, aber ich werde dann auch meine Fragen zu stellen haben. Dass ich meine Fragen habe, dass es Fragen gibt, auf die es keine Antwort gibt. Und das tut den Patienten gut, also da keine vorschnellen Reaktionen zu erhalten.
Auch Jesus bleibt mit seiner verzweifelten Frage allein. Gott schweigt. In den dunkelsten Stunden von Angst und Not ist nichts von ihm zu vernehmen. Kein Wort, kein Zeichen, gar nichts. Das irritiert.
Ich habe die verschiedensten Regungen, ich bin manchmal wirklich in Verzweiflung. Und manchmal ist es das genau Richtige, weil es auch nicht ein vorschnelles Reden oder ein frömmlerisches Daherkommen von irgendwelchen Sätzen ist. Mir persönlich hat eigentlich hier die Theologie geholfen. Es gibt einen Satz, der mir hier hilft. Gott kann nicht anders handeln, als er in seinem Wesen ist. Also ein gewaltfreier Gott kann nicht gewaltsam handeln. Das heißt, es gibt Situationen, wo wir nach einer Gewaltaktion Gottes schreien würden und es ist trotzdem nicht möglich, dass diese eintreten kann. Eine Art Mit-Ohnmacht Gottes. Jesus hat ja dann auch geschwiegen. Er hat ja lange geredet, sich gewehrt, aber es gibt auch eine Zeit, wo alles, was man sagen würde, wie ein Hohn ankommen würde.
Deshalb bleibt oft nur das Schweigen. Und dieses Schweigen muss man aushalten. Monika Renz sitzt manchmal lange mit Schwerkranken zusammen, ohne zu reden.
Es gibt ganz viele Stunden, wo wir nur noch schweigen oder wo ich auch sage, es ist klar, dass ich dazu nichts sagen kann, aber ich bin jetzt einfach da. Also das sind ganz viele Stunden.
In solchen Momenten greift Monika Renz gelegentlich auch zu einem Musikinstrument. Sie ist ausgebildete Musiktherapeutin und kennt sich aus in der wortlosen Sprache der Klänge.
Musik ist die erste und vermutlich auch die letzte Sprache, die der Mensch versteht. Der Mensch im Mutterleib hört, der Mensch im Koma hört. Ich denke, dass auch Sterbende die meisten weitgehend hören. Die sind oftmals ja nicht mehr wirklich ansprechbar. Da spiele ich einfach Musik. Ich künde an, Herr Frei, ich würde Ihnen jetzt auf der Leier noch etwas spielen. Und ich spiele das eine gewisse Zeit und lasse es dann ausklingen. Bei Menschen, die krank sind, aber ganz hier, da, da geht es schon darum, ob sie das wollen oder nicht. Das verbinde ich dann mit einer sogenannten Klangreise, mit einer Entspannung, wo sie ihren Körper wahrnehmen, wie er aufliegt. Ich verbinde es vielleicht mit einem Bild, zum Beispiel mit dem Jesaja-Bild häufig, dass man wie in Gottes Hände eingezeichnet ist, dass man gar nicht tiefer fallen kann. Also dieses Gespür des Körpers, des Getragenseins, und dann kommt da hinein irgendwie eine Musik. Und die Musik ist wirklich eine stumme Sprache, die den Leidenden erreicht und ihm Hoffnung gibt.
Im Grenzbereich zwischen Leben und Tod stellt sich die Frage nach den sogenannten letzten Dingen mit besonderer Dringlichkeit, insbesondere auch die Frage nach Gott. Nicht alle Patientinnen und Patienten wissen, etwas mit ihm anzufangen. Etliche gehen im Gegenteil davon aus, dass es ihn gar nicht gibt.
Dieser Schluss kommt auch bisweilen vor, dass Patienten denken, es gibt Gott nicht. Und Gott ist ja weder beweisbar noch widerlegbar. Wir können das im Letzten nicht wissen. Überhaupt die Frage, warum, wohin und warum genau ich, die Sinnfrage, die wird jetzt wichtig. Ich werbe da immer für ein kleinster Spalt an Offenheit. Und zwar geht es nur um den Patienten. Eine Offenheit ihm selbst zuliebe. Einfach offen zu sein, ob es irgendetwas gibt in diesem Tag, in dieser Stunde, das ihm entgegentritt, das ihm gut tut. Und es kann sein, dass diese Offenheit dann auch auf ein dahinterliegendes verweist. Auch hier wieder eine Offenheit für hintergründige Zusammenhänge. Dass er also hereingeholt wird in eine bessere Erfahrung als die gegenwärtige, dafür werbe ich, mehr nicht.
Offenheit ist ein zentrales Anliegen von Monika Renz. Offenheit auch in Bezug auf das Gottesbild. Denn noch immer begegnet sie Kranken, welche davon ausgehen, dass ihr Leiden eine Strafe Gottes ist.
Ich werde häufig gefragt, sterben Menschen einfacher, wenn sie religiös sind? Und ich muss sagen, das kommt auf das Gottesbild drauf an. Solche strafenden Gottesbilder, die müssen zunächst losgelassen werden. Menschen können gerade nicht glücklich werden in diesem Gefühl, ich bin da eigentlich ausgesetzt oder aussätzig oder bestraft. Da brauchen sie menschliche Hilfe, Umdeutungen, aber auch einfach ein Dasein, meine Präsenz. Vielleicht auch mein Mitleiden, dann wäre ich wieder im Karfreitagsmotiv drin. Und vielleicht geschieht irgendwann so etwas wie Wandlung. Dieses Mitsein. Manchmal bin ich es, die mit Patienten mitgehe, manchmal sind es aber auch die Mutter, der Vater, die Schwester, die einfach dabei sind, und das löst aus, das wandelt auch Gottesbilder.
Zur Auseinandersetzung mit Gott kann gelegentlich auch der Kampf mit ihm gehören. Ein Gott, der Leid und Schmerz zulässt und sich allem Bitten und Beten zu verschließen scheint, ein solcher Gott ist ärgerlich und provoziert Widerspruch. Und das ist gut biblische Tradition, das Ringen mit Gott als Ausdruck des Glaubens.
Da fällt mir jetzt Jakob ein, der kämpfte mit Gott. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Heutige Patienten kennen diese Geschichten nicht mehr. Aber wenn ich diese in einem richtigen Moment anspreche, dann sind sie ergriffen. Es fällt mir jetzt eine Patientin ein, die dann sagte, diese Nacht möchte ich auch mal mit Gott kämpfen.
Manchmal unterstützt Monika Renz Menschen in ihrem Kampf, indem sie die Trommel schlägt. Auch die Patientinnen und Patienten und deren Angehörige dürfen zuschlagen, um ihren Protest und ihre Wut auszudrücken.
Die Frage der Wut ist eine sehr, sehr entscheidende. Sie hat aber primär mal zu tun mit der Frage, kann ich die Krankheit akzeptieren? Kann ich die Situation, so wie sie ist, akzeptieren? Und häufig kann man das zunächst nicht. Und es ist auch wichtig, dass dieses «Ich kann nicht», «Ich mag nicht», «Ich will nicht» herauskommt und wahr sein darf. Einmal, zweimal, dreimal, viele, viele, viele Male. Und irgendwann ist die Zeit gekommen, Ja zu sagen. Auch zur Krankheit für die Patienten, Ja zu sagen. Und das nicht einem lieben Gott zuliebe, sondern weil es ihnen dann besser geht. Es gibt nur diese Motivation. Und dann erübrigt sich auch die Wut auf Gott. Es ist wie eine Verbindung, ein Ja zum Ganzen des Lebens.
Zentrales Symbol der Christenheit ist das Kreuz. Ein Symbol, das zu unzählig vielen Deutungen und auch Missdeutungen Anlass gibt. Wie sieht es Monika Renz?
Ja, ich muss zunächst sagen, was nicht ist für mich. Also nicht irgendwie ein masochistisches Hingezogensein zum Leiden. Keine Überhöhung einer falschen Opferrolle. Nein, ich würde sagen, es ist eine Hingabe, ein sich dran geben. Ich habe jetzt eine Mutter im Kopf mit einem jungen Leukämie-Patienten. Die kam einfach, wenn immer er sie brauchte, dann kam sie. Und wenn immer sie ihm zu viel wurde, dann ging sie wieder. Und wenn er dann bisweilen noch wütend wurde, dann war das wirklich ein Scheitern für diese Frau. Aber es wirkte. Wenn sie dann vielleicht wieder kam, er fragte, warum kommst du eigentlich immer? Magst du mich? So gut hast du Hoffnung, dass ich gesund werde, das bewirkte eine Umwendung seiner Energie, seiner Hoffnung, noch bevor seine Werte gestiegen sind. Also diese Hingabe, die auf Wandlung zielt, das wäre für mich die Kreuzesaussage.
Das Kreuz ist in der christlichen Tradition Teil einer Geschichte der Erlösung. Der Begriff Erlösung weckt ganz unterschiedliche Bilder und Erwartungen.
Wenn ich jetzt ganz von den Kranken auskomme, so nennen die unter Erlösung manchmal, ich habe eine Sehnsucht, dass Gott meinem Leben ein Ende setzen mag, oder ich habe eine Sehnsucht, dass Gott ein Wunder bewirken möge. Und dann sind wir wieder bei der Frage des ohnmächtig, mit ohnmächtigen Gottes, der nicht anders handeln kann, als sein Wesen eben ist. Das heißt, in dieser Frage kommt es zur Enttäuschung für Patienten. Das meint Erlösung nicht. Erlösung heißt auslösen, herauslösen, auch loskaufen, je nach Hintergrund. Vielleicht ist wichtig, es gab 8 kultur- und sprachbildende hebräische Begriffe, die dem eigentlichen Erlösungsbegriff vorausgegangen sind. Zum Beispiel Yasar, das ist ein zentraler Begriff in der Herausführung aus Ägypten, aus dieser Knechtschaft. Oder Schafat, das ist ein ebenso zentraler Begriff, der sagt, Gott ist der Richter. Unlösbare Probleme, die werden an ihn delegiert oder nach oben delegiert. Und die gemeinsame Aussage hinter diesen Begriffen ist, Erlösung führt über ein Drittes, über Gott als das Dritte. Man übergibt, man glaubt an ihn, man hofft auf etwas, wo sonst die Hoffnungslosigkeit siegen würde. Man muss dem nicht Gott sagen, aber das Prinzip, dass ich nicht alles von mir aus selbst bewerkstelligen kann, dass ich erlösungsbedürftig bin, also schon nur dieses Bekenntnis des Angewiesenseins auf andere, auf anderes, auf ein letztliches oder überhaupt einfach dieses Angewiesensein, das ist nun mal schon ganz viel.
Erlösung befreit aus dem ständigen Kreisen um sich selber, meint Monika Renz. Es ist eine Befreiung aus alten Prägungen, aus Ängsten und Schuldgefühlen, aus Begehrlichkeiten und Machtansprüchen. An manch einem Krankenbett begegnet die Psychoonkologin einer eigentlichen Erlösungsbedürftigkeit.
Erlösungsbedürftigkeit meint, ich kann nicht mehr von mir aus. Ich komme mit meinen Möglichkeiten an die Grenzen. Also es umschreibt eigentlich ein Angewiesensein. Und dieses Angewiesensein ist in der heutigen Zeit mit der Dominanz, der Hybris der menschlichen Machbarkeit eigentlich fast ein bisschen ein neues Tabu geworden. Wir sind nicht mehr fähig dazu zu stehen, dass wir Beziehungswesen und Angewiesene sind. Und gerade das ist aber ein Merkmal der Erlösungsbedürftigkeit. Ich habe über die Unfähigkeit loszulassen dieser Menschen realisiert, wie schwierig, wie erlösungsbedürftig wir eben gerade sind. Also stellen Sie sich vor, todkranke Menschen, denen das Loslassen eigentlich gut tun würde. Das ist dasjenige, was ihnen helfen würde und sie können nicht. Oder Menschen in einer sonst wie krankheitsbedingten großen Krise mit vielen Schmerzen und Loslassen würde ihnen helfen, weil das die Schmerzen lindert, weil das in andere Gedanken bringt und sie können nicht. Dann ist in diesem Nicht-Können deutlich geworden, dass sie in einem Ausmaß hilfsbedürftig sind, wie sie sich es nie eingestehen würden.
Und wie geht es der Begleiterin am Bett eines todkranken Menschen, der nicht loslassen kann?
Zunächst ist das für mich sehr verständlich, geht es mir nicht anders als diesen Menschen. Stellen Sie sich vor, Sie werden in Ihrem Leben überfallen von dieser Diagnose Krebs und werden krank und da mögen Sie zunächst nicht loslassen. Das ist irgendwie, das ist sowas auch Selbstverständliches. Also zunächst kann ich das verstehen, zunächst bin ich mit diesen Menschen, aber irgendwann, ich sage nicht zum Beispiel, es würde dich glücklich machen oder es würde sie schmerzfreier machen, wenn sie loslassen könnten. Oder dass ich einfach eine Übung mit ihnen mache, im Ausatmen Ja sagen, einfach das mal ausprobieren. Vielleicht heimlich auszuprobieren und dann kommen sie meist 3-4 Tage später und sagen, es passt mir zwar gar nicht, aber es hilft.
Die Arbeit mit Schwerkranken und Sterbenden erfordert einen langen Atem und viel Geduld. Erlösung ist nicht im Instant-Verfahren zu haben. Erlösung kann auch nicht gemacht werden. Sie bleibt letztlich ein Geschenk.
Ich finde schon, es ist reine Gnade. Man kann da nichts im Voraus kaufen. Aber wenn der Mensch nicht irgendwo auch offen ist seinerseits für eine solche Gnade, dann kommt sie nicht bei ihm an. So gesehen ist auch ein menschlicher Beitrag wichtig.
Und noch etwas hebt Monika Renz hervor. Erlösung ist nicht identisch mit Gesundsein.
Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich würde unterscheiden zwischen Heilsein und Gesundsein. Schwerkranke Menschen, die sind manchmal sehr heil, sehr glücklich, sehr in einem, diesem Angeschlossensein drin. Gerade sie können uns lehren, dass es eben hinter unseren Realitäten und in unseren Realitäten noch etwas anderes, dieses Bezogensein gibt. Also ein erlöster Zustand ist ein tiefes Glücklichsein, Freisein, angeschlossen, bezogen sein. Das wird sehr verschieden umschrieben und ist mitten in schwerer Krankheit gerade häufig.
Der Karfreitag ist ein Fest ganz ohne Festfreude. Das Leiden und das Sterben Jesu erinnern an die eigene Sterblichkeit und wecken die Befürchtung, dass am Ende des Lebens die nackte Angst stehen könnte. Nach den Beobachtungen von Monika Renz ist das allerdings nicht so. Die Angst, so sagt sie, die Angst ist nicht das Letzte.
Es gibt natürlich die Ängste vor der Ohnmacht, es gibt die Angst vor dem Lebensende. Aber auf das Sterben hin geht es bisweilen durch solche Ängste hindurch und es löst sich auf. Diese Angst ist ja an das Ich gebunden. Außerhalb des Ichs gibt es keinen Grund zur Angst, gibt es keine Angst. Und da sind wir wieder beim Loslassen. Das vollzieht sich schlussendlich eben doch so radikal, dass auch alle Angst aufhört. Und Menschen sind tief glücklich oder einfach da oder sie sind friedlich geworden. Manche haben ein Wort gesagt, zum Beispiel Licht. oder jüngst eine Frau grün. Und das war eine Muslimin, die eine grüne Wiese in einer Nahtoderfahrung erlebt hatte. Vielleicht war das diese grüne Wiese, die da dieses Grün angesprochen hat. Ich habe mich jedenfalls auf die grüne Wiese der Frau Holle versetzt erlebt. Also das Leiden schaut von außen betrachtet häufig schlimmer aus, als es sich von innen anfühlt. Und das genau in der Todesnähe. Menschen sind innerlich wie weg, wie in einer anderen Welt oder verbunden mit den Nächsten, aber auch verbunden mit einem Letzten.
Die Tage und Stunden am Ende eines Lebens sind äußerst kostbar, meint Monika Renz. Auch das Sterben ist noch einmal ein Stück Leben. Es ist wie ein letztes Reifen, bevor sich mit dem Tod der Lebensbogen schließt.
Es gibt viele Menschen, die genau in den letzten Lebenswochen wie noch etwas zu Ende bringen oder wo noch einmal etwas Wichtiges ihres Wesens zutage tritt, wo etwas abgeschlossen, etwas ausgesprochen, an einem Ort Friede geschaffen wird, wo es vorher einfach nicht möglich war.
Und was geschieht nach dem Tod? Ist da alles aus oder geht irgendetwas weiter?
Wir wissen nicht, was nach dem Tod sein wird. Und es ist für mich wichtig, dass das ein Geheimnis sein wird. Ich kann als Glaubende fragen, was ist nach dem Tod, aber ein Wissen gibt es darüber nicht.
Der Tod bleibt ein Geheimnis. Sterbende kommen diesem Geheimnis näher.
Vielleicht erkläre ich Ihnen das am Beispiel eines sterbenden Mannes. Wir haben darüber diskutiert, was ist jetzt wahr. Und er war ein Mathematiker und hat das in Zahlen formuliert. Stimmt jetzt 4 oder stimmt jetzt 5? Als er sterbend war, hat er gesagt, nicht 4, nicht 5, 100. Und wollte damit zum Ausdruck bringen, Mensch, in den Kategorien, in denen du denkst, ist alles viel zu klein. Du hast keine Kategorien, um dir das Unvorstellbare vorzustellen. Und solche Dinge, die vergesse ich nicht mehr.
Seit 11 Jahren arbeitet die Psychotherapeutin und Theologin Monika Renz als Leiterin der Psychoonkologie am Kantonsspital St. Gallen. Sie hat täglich mit Schwerkranken und Sterbenden zu tun, mit Schmerzen und Leid. Eine belastende Arbeit, aber für sie auch eine schöne Arbeit.
Es ist sehr hart, Leidende begleiten zu müssen, mit ihnen ihre Fragen auszuhalten, mit ihnen ihre Gottverlassenheit zu teilen. Aber dann geht es eben darum, um dieses Werben um die Offenheit. Und wenn sich in diese Offenheit hinein etwas ereignet, das kann eine kleine Sinneserfahrung sein. Eine Aprikose ist nie so gut wie eben diese, die jetzt eine Patientin gekostet hat. Es kann auch die Erfahrung von Wasser sein. Wissen wir denn, was Wasser ist? Ich lerne das, wenn ich sehe, was Wasser für diese Menschen bedeutet. Es können so viele Erfahrungen sein, die so eindrücklich sind. Das ist schön. In meiner Tätigkeit ist einfach wichtig, die Frage zu stellen, wer gibt da wem? Bin ich es, die gibt? Oder sind es die Patienten, die mir geben? Sicherlich gebe ich. Aber was ich doch von diesen Menschen lernen durfte an Sinneserfahrungen, die wichtig sind, an letzten Fragen, die gestellt werden, an Ahnungen überhaupt rund um dieses Geheimnis Gottes, an Ahnungen rund um das Geheimnis von zwischenmenschlicher Beziehung. Also das weiß ich dann nicht, wer da wem gibt.
Der Klang des Sterbens. Sie hörten eine Perspektivensendung von Lorenz Marti mit der Theologin und Psychotherapeutin Monika Renz.